Wir wissen viel und tun wenig. Mein heutiger Gesprächsgast ist ein Experte für dieses klassische Hamlet-Problem. Er ist Professor für Umweltpsychologie an der Universität Koblenz-Landau. Jetzt begrüße ich in Dresden. Gerhard Rehse, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Abend nach Mainz. Hallo.
Hallo, Herr Rehse. Die Fakten liegen am Tisch, der Umwelt geht schlecht und trotzdem steigen wir alle munter in der Früh ins Auto. Warum ist das so?
Da gibt es verschiedene Gründe für. Und ich meine, einer der Hauptgründe ist natürlich der, dass wir ja durch unsere Sozialisation in so eine Routine reingekommen sind. Die meisten von uns sind sicherlich in einem Haushalt groß geworden, wo es ein, zwei, vielleicht drei Autos gab. Da war es üblich, überall hinzufahren. Und so Routinen muss man natürlich erstmal durchbrechen.
Das heißt, keine noch so schreckliche Umweltstudie kann verhindern, dass wir unser Verhalten ändern?
Mittelfristig bin ich da ganz optimistisch. Es ist aber natürlich so, dass diese Studien natürlich häufig auch so kommuniziert sind, dass das für Normalbürger wie uns, sagen wir mal, vielleicht gar nicht so verständlich ist, was genau man jetzt machen muss oder was die Konsequenzen davon sind. Gerade der Klimawandel ist ja was, das ist einfach auf zeitlicher Ebene so weit weg für die meisten von uns, das ist auf geografischer Ebene so weit weg, weil meistens die Konsequenzen in fernen Ländern sichtbar sind. Und das ist einfach irre abstrakt. Und das führt natürlich dazu, dass man sehr schnell sehr unsicher ist und dann ja vielleicht gar nicht weiß, was genau man tun soll.
Welche Kommunikationsstrategien sollten Umweltschützer denn anwenden, um die Menschen besser zu erreichen?
Ja, prinzipiell lassen sich Menschen natürlich nicht über einen Kamm scheren. Also es gibt ganz viele individuelle Unterschiede, viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Von daher, so ein Gießkannenprinzip gibt's nicht. Was wir aber wissen, ist unter anderem, dass soziale Information sehr wichtig ist. Sprich, wenn wir wissen, wenn wir erfahren, dass Menschen, die uns wichtig sind, Menschen in unserem Umfeld, Menschen, die uns vielleicht ähnlich sind, wenn die sich umweltschützend, umweltgerecht verhalten, dann werden wir das mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch tun.
Und was ist mit notorischen Leugnern des menschlich gemachten Klimawandels wie etwa Donald Trump? Kann man solche Hardcore-Gegner je überzeugen?
Ob wir Donald Trump überzeugt kriegen, weiß ich nicht. Aber wenn wir uns diese Unterschiede zwischen, sagen wir, Konservativen und Liberalen in den USA anschauen, dann zeigt sich da natürlich schon, dass Konservative in der Regel weniger überzeugt davon sind, dass der Klimawandel menschgemacht ist. Aber auch Konservative kann man kommunikativ erreichen, etwa indem man Informationen oder auch indem man Informationen so framed, das heißt so aufbaut, dass sie zum Beispiel sich mit diesen Werten von den Konservativen decken. Wenn man zum Beispiel bestimmte Informationen so formuliert, dass sie einen Fokus auf die Vergangenheit zum Beispiel haben oder auch einen Fokus auf Schöpfung oder Bewahrung von Umwelt und Natur.
In den vergangenen Jahren haben Kritiker den Umweltschutz ja regelrecht ideologisch aufgeladen. Das sei eben eine Erfindung linker Meinungsmacher, heißt es da. Was bewirkt denn diese Positionierung oder diese Polarisierung?
Naja, diese Polarisierung bewirkt auf der einen Seite natürlich, dass wir so eine, ja, wir nennen das in der Psychologie Intergruppensituation haben, ja. Also, dass wir so zwei Lager haben, die aufeinandertreffen, die dann letzten Endes es schwierig machen, sinnvoll zu kommunizieren, weil einfach von den jeweiligen Lagern entsprechende Normen, entsprechende Wertvorstellungen aufeinandertreffen und aufeinander clashen. Das ist natürlich problematisch. Was wir schaffen müssen, ist, basierend auf den Fakten, die wir haben zu Klimawandel, Umweltzerstörung und so weiter und so fort, eine klare Linie zu finden, wo klar wird, Leute, das betrifft uns alle.
Die EU-Kommission hatte den Kampf unlängst gegen Plastikmüll aufgenommen und eine Verordnung herausgegeben. Ist es eine Lösung der Politik, Umweltschutz von oben herab quasi zu verordnen?
Das ist sicherlich eine Lösung oder ein Teil der Lösung. Wir wissen zum Beispiel aus der Vergangenheit, wenn wir uns an das Erneuerbare Energiengesetz erinnern, dass politische Entscheidungen schon dazu führen können, bestimmte Verhalten zu motivieren. Damals wurden ja, ich glaube, 40 Cent pro Kilowattstunde Einspeisevergütung für Solaranlagen etwa gegeben. Das hat schon zu einem immensen Verhaltenswandel geführt. Und gleichzeitig können natürlich auch Verbote dabei helfen oder Verbote dazu führen, dass wir uns anders verhalten. Klassisches Beispiel, vor 30, 40 Jahren konnte man noch ohne Gurt fleißig mit dem Auto durch die Gegend fahren. Dann wurde das verboten unter großem Aufschrei und Freiheitseinschränkungssorgen. Heute ist es selbstverständlich, weil die Menschen mitbekommen haben, es wird so sicherer und besser.
Trotzdem ist die Politik ja sehr zögerlich, wenn es um Umweltschutz geht. Dabei ist allen klar, es geht um das langfristige Überleben des Menschen. Warum ist das so? Warum zögert die Politik?
Ich glaube, die Langfristigkeit ist eines der Probleme. Also die Politik ist zumindest in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, immer ziemlich kurzfristig ausgerichtet. Das heißt, es gibt diese Legislaturperioden von 4, 5 Jahren möglicherweise. Da fällt es der Politik häufig schwer, Entscheidungen zu treffen, die darüber hinausgehen. Es fällt schwer, Entscheidungen zu treffen, bei denen man Sorge haben könnte, dass man nicht wiedergewählt wird. Und dann spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle. Verschiedene Lobbygruppen, die natürlich von wirtschaftlicher Seite, aber auch von Umweltschutzseite sicherlich auf die Politik einwirken.
Sie wirken auf mich wie ein sehr optimistischer Mensch. Welche Chancen geben Sie denn dem Umweltschutz?
Schön, dass ich optimistisch wirke, das freut mich. Ich glaube, die Chancen sind an sich sehr gut, weil wir auch in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich gemerkt haben, dass unter bestimmten Bedingungen wir Entscheidungen treffen können, die wirklich der Umwelt zugutekommen. Ich glaube, das FCKW-Verbot in den 80ern, das war natürlich so ein Schritt, der gezeigt hat, dass wir als globale Gemeinschaft letzten Endes auch was erreichen können. Und ich glaube auch, dass wir auf individueller oder auch auf vielleicht so einer Gemeinschaftsebene letzten Endes Möglichkeiten finden können, uns umweltschutzgerechter zu verhalten.
Herr Reese, herzlichen Dank für das Gespräch. Einen schönen Abend nach Dresden.
Ja, vielen Dank. Tschüss.